Offenbarung, Kapitel 6, Verse 5 bis 6. Hier wird das nächste Siegel aufgebrochen von Jesus Christus und uns wird Folgendes gesagt. Und da es, das heißt das Lamm, Jesus Christus, das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Tier sagen, eins der lebendigen Wesen, das sind die besonderen Engel, ja, die vier besonderen Engel, um den Thron Gottes. Es sagte, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Tieren sagen, unter den vier lebendigen Wesen sagen, ein Maß Weizen um einen Groschen oder Denar, steht es in manchen Übersetzungen, und drei Maß Gerste um einen Groschen oder einen Denar und dem Öl und Wein tue kein Leid. Soweit der Text. In unserer letzten Predigt haben wir uns die Verse 3 bis 4 angeschaut und es ging in diesen Versen um die Öffnung des zweiten Siegels und um das Hervorkommen des Reiters auf dem roten Pferd. Ja, diese Verse 3 und 4 sprechen, wir haben das letzten Sonntag erwähnt, sie sprechen von dem kommenden weltweiten Konflikt. Jesus spricht auch von dieser Zeit, ja, in seiner Endzeitrede, und er weist eben auch darauf hin, dass Bürgerkriege stattfinden werden, dass nationale Konflikte stattfinden werden. Und deshalb sehen wir auch, dass das Öffnen des zweiten Siegels, ja, mit dem korrespondiert, mit dem, was Jesus sagt in seiner Ölbergrede über die Endzeit in Matthäus 24, Vers 6. Nun, nach der letzten Predigt am Sonntag wurde mir die Frage gestellt, ob nicht das Zunehmen der Konflikte, die wir in unserer Welt sehen, ja, nicht davon spricht, dass wir uns eigentlich schon in der Trübsalzeit befinden. Und das ist eine sehr gute Frage, eine berechtigte Frage. Wir sehen, dass viele Unruhen in der Welt, dass es in unserer Welt sehr viel Unruhen gibt, besonders im Mittleren Osten, ja, wo eine ethnische Gruppe sich gegen die andere erhebt. Und es stimmt schon, wir haben sehr viele Konflikte in unserer Welt, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, wenn wir etwas nachlesen, was die Nachrichten uns berichten. Und ich habe nachgeschaut in einer Statistik, wie viele Kriege gerade jetzt stattfinden, von denen wir zum Teil auch überhaupt nichts hören. Das meiste, was wir hören zurzeit, ist das, was um Israel herum passiert, Syrien zum Beispiel, aber wir hören nichts mehr von den Konflikten in der Ukraine, die immer noch stattfinden. Ja? So, ich habe nachgeschaut und habe festgestellt, dass wir heute, gerade jetzt, insgesamt 70 Kriege haben. Ihr Lieben, 70 Kriege, die in der Welt ausgefochten werden. So, auf der einen Seite fragen wir uns, wenn wir das lesen, das hören, wie kann das sein, dass manche Menschen glauben, dass wir schon im tausendjährigen Reich sind? Das tausendjährige Reich wird doch gekennzeichnet sein durch Frieden. Das sehen wir heute nicht. So, wie können manche glauben, dass wir im tausendjährigen Reich uns befinden? Aber auf der anderen Seite, und das ist mein Verständnis, das ist unser Verständnis, wir sind trotzdem, dass diese Kriege stattfinden, wir sind trotzdem noch nicht in der Trübsalzeit. Warum nicht? Nun ja, dieser Begriff Trübsalzeit oder das andere Wort ist auch Trübsal Jakobs. Diese Begriffe werden in der Heiligen Schrift gebraucht. Sie sprechen von einer ganz bestimmten Zeit, von einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte. Ein anderer Begriff, den wir auch schon angesprochen haben in Bezug zu dieser Zeit, ist die 70. Jahrwoche des Daniels. Ja, ist nichts anderes als die Trübsalzeit, die 7 Jahre der Trübsalzeit. Und wie gesagt, ich werde diese Begriffe hier und da mal gebrauchen, aber nicht immer wieder erklären, weil wir es schon getan haben. Aber ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass diese bestimmte Trübsalzeit oder diese Trübsalzeit 7 Jahre stattfinden wird. Und ich möchte mit uns ganz kurz das ansprechen, was vorher passieren muss, bevor die Trübsalzeit anfängt. Es gibt manche Dinge aus der Heiligen Schrift, die wir wissen können, die passieren müssen, bevor die Trübsalzeit anbricht. Was sind diese Dinge? Ich möchte nur 3 nennen. Ja, die 3 markantesten Dinge, es gibt bei weitem mehr. Das erste ist, dass die Gemeinde des Herrn Jesu vorher entrückt sein wird, entrückt sein muss, nach meinem Verständnis. 1. Thessalonicher 4, Vers 17 sagt uns Folgendes. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, mit denen, die schon entschlafen sind, die entschlafenen Heiligen. Und das Interessante hierbei ist, dass der Apostel Paulus von sich gedacht hat, dass er mit bei diesem Ereignis dabei sein. Er sagt, wir, dann werden wir. So, der Apostel Paulus wusste auch nicht alles. Ja, er ist nicht Gott. Er wusste um diese Abschnitte der Heilsgeschichte, ja, und er hat gedacht, die Entrückung, ja, er wird dabei sein. Deshalb schreibt er genau so. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, die schon entschlafen sind, den schlafenden Heiligen, nicht alle Menschen, entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. So, die Entrückung findet vor der Trübsalzeit statt. Warum glaube ich das? Schaut einmal, was Jesus sagt. Jesus sprechend in Lukas 21, 35 und 36, dort wird unter anderem das festgehalten, er sagt Folgendes, denn wie ein Fallstrick wird er, das heißt der Tag des Herrn ist nicht nur ein Tag, sondern ein Programm Gottes, ja, das stattfinden wird in manchen Ereignissen, besonders der Trübsalzeit oder der Trübsalzeit, sollte ich sagen. So, Jesus sagt, denn wie ein Fallstrick wird dieser Tag über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. So, es beschränkt sich nicht nur auf Israel, sondern auf den ganzen Erdboden, sagt Jesus. Und dann sagt Jesus Folgendes, hört mal genau hin, er sagt, darum wachet jederzeit und bittet. Ihr Lieben, diese Worte gelten besonders uns. Nicht nur damals zu den Menschen, zu denen er gesprochen hat, sondern uns, die wir am Ende der Endzeit uns befinden, kurz vor der Trübsalzeit. Er sagt, darum wachet jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Also nicht nur einem Teil der Trübsalzeit zu entfliehen, sondern diesem allen zu entfliehen, was in der Trübsalzeit von A bis C stattfinden wird. Was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wo vor dem Sohn des Menschen zu stehen? Zunächst einmal in der Luft, wo wir ihm in der Entrückung begegnen. So erstens, zuerst, bevor die Trübsalzeit anfängt, muss die Gemeinde entrückt sein. Wir sind noch hier. Ja, deshalb hat die Entrückung noch nicht stattgefunden. Zweitens, die Schrift weist uns darauf hin, dass die große Apostasie stattfinden muss. Ja, dann erst kann man davon reden, dass Trübsalzeit da ist, sage ich mal so. Ich muss vorsichtig sagen, wie ich das ausformuliere. Ja, Apostasie meint ja Wegfallen vom Glauben. 2. Thessalonicher 2, Verse 3 und 4. 2. Thessalonicher 2, Verse 3 und 4 wird uns Folgendes gesagt. Der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt, niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise. Denn es muss unbedingt, ihr Lieben, er sagt, der Apostel Paulus sagt nicht, es könnte, er sagt, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall oder die Apostasie kommen. Nun, manche denken, das haben wir ja heute schon. Ja, wenn man sich das anschaut, was in der modernen Gemeinde alles getrieben wird, dann könnte man davon ausgehen, das ist doch schon die Apostasie. Stellt euch vor, in der letzten Woche habe ich einen Artikel gelesen von einem Bibelseminar, Ja, dort wurde in den Gottesdienstraum, in diesem Bibelseminar, sie haben Andachten, ich denke, an jedem Tag kommen sie zusammen als Gemeinschaft der Studenten und der Lehrer und sie haben Andachten oder so etwas wie einen Gottesdienst. Und an einem Gottesdienst oder an einem solchen, bei solch einer Andacht wurden Pflanzen in das Auditorium gebracht, also in diesen Versammlungsraum. Und dann durften die Studenten nach vorne kommen, sich darum setzen und dann um Vergebung bitten für die Sünden, die sie an der Umwelt, an der Natur gemacht haben, in einem Bibelcollege. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Was für ein Blödsinn. So, wenn man diese Dinge sieht, ja, und es gibt noch Schrecklicheres, was man berichten könnte an dieser Stelle über das, was in den Kirchen heute gepredigt wird, das wollen wir nicht tun. Aber man könnte meinen, ja, das ist doch schon der Abfall vom Glauben, was wir sehen in der Christenheit. Nun, ihr Lieben, wenn hier in Thessalonicher, 2. Thessalonicher, von dem Abfall oder von der Apostasie gesprochen wird, dann ist nicht die allgemeine Apostasie gemeint, die es eigentlich schon immer gab, ja, sondern es geht hier um die Apostasie in Großbuchstaben. Das wird ein Ereignis sein, das sehr klar zu identifizieren sein wird als das Höhepunkt der Rebellion der Namenschristen, nicht der Menschen allgemein. Der Ungläubige, der lebt schon in Apostasie. So, es geht hier um die Namenschristen, es geht hier um die nominelle Kirche. Und es wird ein Ereignis sein, von dem man ganz klar sagen kann, das ist es. Ja, da beweisen sie wirklich, zu wem sie gehören. Und die Bibellehrer sagen und denken, dass es mit dem Ereignis zusammenhängt, wobei der Antichrist sich in den Tempel setzt und sich anbeten lassen wird. Ja, weil eben auch, weil 2. Thessalonicher gerade auch darum geht. Es geht nachher auch um den Antichristen, der sich in den Tempel setzt. Sie meinen, das wird das Zeichen der großen Apostasie sein. Ich denke persönlich, dass es schon vorher stattfinden wird, und zwar kurz nach der Entrückung der Gemeinde. Warum denke ich das? Schaut einmal. Die Entrückung der Gemeinde wird ein gewaltiges Ereignis sein, dass alle Menschen mitkriegen werden. Millionen von Menschen werden plötzlich verschwinden. Die echte Gemeinde, die wirklich wiedergeborenen Menschen, werden weggenommen. So, wie wird die nominelle Kirche, wie werden die Namenschristen dieses weltweite Ereignis der Entrückung erklären? Und ich kann es mir vorstellen, dass sie sagen werden, dass die Entrückung ein Werk des Feindes Gottes ist. Sie werden es dem Feind Gottes zuschreiben. Das könnte meiner Meinung nach die große Apostasie sein, denn wir haben schlussendlich in den Evangelien so etwas Ähnliches. In Matthäus 12, wir erinnern uns an diese Geschichte der Heilung eines besessenen Menschen, der blind und taub gewesen ist. Wir lesen das, wir denken vielleicht nicht so viel dabei, aber für einen Juden, für einen Pharisäer war das, dieses Zeichen, das klarste Zeichen überhaupt für den Messias. Das ist, was das Alte Testament gesagt hat, dass wenn jemand kommt und solch einen Menschen, der besessen ist von bösem Geist und dazu noch blind und stumm, wenn er ihn heilen kann, das ist der Messias. Was machen die Pharisäer? Als sie diese Heilung, die Jesus vollbracht hat und die ganz genau darauf hinweist, dass Jesus der Messias ist, was machen sie? Sie schreiben diese Heilung dem Teufel zu und sagen, Jesus konnte es aufgrund dessen, dieses Zeichen vollbringen, weil er von der anderen Seite kommt, nicht Gott ist. Man schreibt dem Satan etwas zu, was Gott in seiner Allmacht tut. Und wir wissen auch, das Ganze hat in Matthäus 12 stattgefunden. Ab Matthäus 13 fängt Jesus an, in Gleichnissen zum Volk zu sprechen. Ab diesem Zeitpunkt. Faszinierend. Warum? Jetzt wird das Evangelium, jetzt wird das Angebot Gottes dem Menschen gegenüber in Gleichnissen wiedergegeben, sodass die, die Ohren haben, es hören und doch nicht verstehen, und die, die Augen haben, sehen und es doch nicht sehen, aber diejenigen, ja, die zu Gott gehören, diese Dinge verstehen. Und in einer ähnlichen Weise stelle ich mir vor, ja, wird die nominelle Kirche das Ereignis der Entrückung dem Satan zuschreiben und nicht Gott. Und das wird wahrscheinlich die große Apostasie sein. Aber das ist mein Verständnis. Das ist das Zweite. Also erstens die Entrückung, zweitens die Apostasie, die große Apostasie. Und drittens haben wir gesagt, dass der Antichrist mit einem 7-jährigen Friedensvertrag auftauchen wird, mit Israel diesen 7-jährigen Vertrag aushandeln wird. Daniel 9, 27 sagt uns schon, und er, das ist der Antichrist, wird einen festen Bund mit vielen, das sind die Juden, schließen für eine Woche. Und hier ist die 70. Jahrwoche des Daniels angesprochen, die Trübsalszeit oder die Trübsal Jakobs, wie wir das auch nennen. Und das haben wir bis heute noch nicht erlebt, ja? Und deshalb ist meine Antwort diese. Wir haben weder die Entrückung erlebt, wir haben weder die Apostasie der nominellen Kirche erlebt, noch haben wir den 7-jährigen Friedensvertrag mit Israel in Sicht. Ja, da wird im Moment etwas gesprochen und ausgehandelt unter den Politikern, aber ich sehe das noch nicht so, dass es so weit ist. Und deshalb denke ich persönlich, dass wir noch nicht in der Trübsalzeit uns befinden, auch wenn ja die Konflikte in der Welt zunehmen und auch wenn wir sehen, dass auch die Hungersnot immer noch in der Welt vorherrschend ist. So, die zweite Frage, die manch einer hatte angesichts dessen, was wir in dem Kapitel hier lesen: Wer sind eigentlich diese Reiter auf den Pferden? Ja, und ihr werdet merken, ich werde, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen und bestimmten Text uns anschauen werden in unseren Wortbetrachtungen, ich muss viel ausholen. Ja, ich werde immer wieder zum Alten Testament gehen, manche Dinge im Alten Testament erklären, bevor wir weitermachen. Ich kann nicht über diese Dinge einfach so hinüberspringen, annehmen, dass jeder ganz genau weiß, was hier gemeint ist. So, ich muss viel sehr oft zurückgehen, Zeit nehmen, um bestimmte Dinge zu erklären, zum Beispiel auch mit diesen Reitern. Wer sind die Reiter? Nun schaut einmal, der erste Reiter, er wird für uns nicht als solches identifiziert, als eine Person, aber wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der Antichrist ist. Und der Antichrist ist nicht ein Zustand, sondern tatsächlich, es wird eine Person sein. Der Reiter in Kapitel 19 der Offenbarung ist Jesus Christus, der kommt, wiederkommt. Jesus Christus ist eine Person. Und deshalb können wir ausgehen, dass die anderen 4 Reiter hier auf den apokalyptischen Pferden auch Personen sein werden. So können wir sie irgendwie biblisch identifizieren. Wer sind diese Reiter auf den Pferden in unserem Text? Ich möchte uns an eine biblische Geschichte aus dem Alten Testament erinnern. Es ist die Geschichte, in der der König David eine Volkszählung veranstaltet, die uns in 2. Samuel wiedergegeben wird. Die meisten von euch wissen, wovon ich rede. Eines Tages auf dem Höhepunkt seiner Königswürde oder seiner Königsmacht denkt der König David: Jetzt muss ich aber mein Volk zählen. Und sein erster General, Joab, ich denke es war Joab, er warnt ihn davor, sagt: Mach das nicht. Du wirst ins heiße Wasser kommen. Er macht es trotzdem. Es wird uns nicht gesagt in dem Bibeltext, warum diese Zählung des Volkes Israel durch den König David eine Sünde gewesen ist. Wird uns nicht gesagt. Aber es war eine Sünde, wir wissen das. Es gibt manche Vermutungen, Bibellehrer sagen, oh, das war der Fall oder das, dies wird uns nicht gesagt im Text, nicht genau. Was uns aber berichtet wird, das finde ich faszinierend oder interessant. Der König David selbst, ihr Lieben, nachdem er endlich zu der Besinnung kommt, was er da gemacht hat, er sagt in seinen eigenen Worten, dass das, was er veranstaltet hat, diese Volkszählung, eine große Sünde gewesen ist. Und das finde ich faszinierend. Warum? In der Bibel haben wir insgesamt 6 Stellen, im Alten Testament haben wir 6 Stellen, wo wir das Sündenbekenntnis des König Davids haben im Zusammenhang der Sünden, die er begangen hat. 6 Stellen. Nur ein einziges Mal sagt er, dass es eine große Sünde war, die er begangen hat. Und zwar hier bei der Volkszählung. Ich lese uns aus 2. Samuel 24, Vers 10. Aber nachdem David das Volk hatte zählen lassen, so es ist schon geschehen, schlug ihm das Herz. Und David sprach zu dem Herrn, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan. Und das Wort für schwer ist äußerst schwer oder äußerst groß. Es war eine äußerst große Sünde. Nun, wir alle kennen die Geschichte des Königs David. Wir kennen auch die Sünde mit Bathseba oder wir haben davon gehört. Und wir wissen auch, 6-mal wird das Sündenbekenntnis des David in der Schrift wiedergegeben und nur ein einziges Mal sagt David selbst, dass es eine schwere, schwere Sünde gewesen ist im Zusammenhang der Volkszählung. Faszinierend. Aber nicht nur das. Das andere ist auch, dass Gott selbst es denn David nach dieser Sünde, den König David, wählen lässt, welche der 3 Strafen er ertragen will. Wir erinnern uns an die Geschichte. Ich lese uns die Verse 12 bis 13. Dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir deren 1, das ich dir antue, sagt Gott durch den Propheten Gad. Willst du, dass 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen? Oder dass du 3 Monate lang von deinen Widersachern fliehen musst, Bürgerkrieg oder Schwert, und sie dich verfolgen? Oder dass 3 Tage lang Pestilenz in deinem Land sei? Das sind die 3 Gerichte Gottes, die wir auch in unserem Text haben, hier in Kapitel 6 der Offenbarung. Nicht wahr? Hungersnot, Krieg, Pestilenz. Das sind auch genau die Gerichte, die Gott prophetisch dem Volk Israel ansagt, wenn sie in Unglauben leben. Und das haben wir in Offenbarung Kapitel 6. Und wir wissen auch, dass der König die Pestilenz wählt, eine Seuche, die 70.000 Mann, das heißt Männer, hinweggerafft hat. Und die Frage ist, wie wurde dieses Gericht überbracht? Durch wen wurde es überbracht? Ja, ich lese uns die Verse 15 bis 16, hören wir genau hin. Da ließ der Herr Pestilenz in Israel kommen, von morgen an bis zur bestimmten Zeit, dass von dem Volk, von Dan bis Beersheba, 70.000 Mann starben. Und dann wird Folgendes gesagt. Als aber der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, da haben wir es. Als aber der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um sie zu verderben, ließ sich der Herr des Übels gereuen und er sprach zu dem Engel, dem Verderber unter dem Volk. Es ist genug, lass nun deine Hand ab. So, dieser Engel, der an dieser Stelle der Verderber genannt wird, ist derselbe übrigens, der in 2. Mose 12, 23 uns schon begegnet, in der Geschichte mit dem Töten der Erstgeburt Ägyptens. Dasselbe Wort wird gebraucht, der Verderber. Faszinierend, wir alle kennen diese Bibelstelle aus Hebräer 1, Vers 14, die uns so deutlich versichert, sprechend von den Engeln, sind sie, die Engel, nicht allzumal dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche das Heil ererben sollen? Und das ist wahr. Die Engel sind tatsächlich das. Das sind dienstbare Geister, die solchen dienen, die zu Gott gehören, Gottes Kinder sind. Und manche von euch haben das erlebt, ohne es vielleicht so genau das definieren zu können. Aber Gott tut das heute noch, dass er durch Engel seinen Kindern dient, ihnen hilft. So, wir kennen diese Stelle, Hebräer 1, Vers 14. Aber kennen wir auch diese, Psalm 78, Vers 49. Und hier steht das Ganze im Zusammenhang der 10 Plagen über Ägypten. Es wird Folgendes gesagt, hören wir genau hin, was das Wort sagt. Gott ließ gegen sie los seines Zornes Glut, Wut und Grimm und Drangsal. Und dann steht geschrieben, eine Schar von Unglücksengeln. Im Hebräischen steht, es sind Engel des Bösen. Und ließ sie toben, er ließ die Unglücksengel toben und wüten und leid tun. So im Alten wie auch im Neuen Testament gebraucht Gott Engel, gute, aber auch böse, um seine Absichten zu erreichen. Ja? Ob es das Töten der Erstgeburt gewesen ist in Ägypten, ob es das Töten von 185.000 assyrischer Soldaten war vor den Toren Jerusalems, ob es nun der König Herodes Antipas gewesen ist, der von einem Engel Gottes getötet wurde wegen seiner Überheblichkeit, Gottes Überbringer der Gerichte auch in unserem Kapitel, die Reiter auf den Pferden in Offenbarung 6, sind neben dem Antichristen Engel, die das Gericht Gottes über die Menschen bringen. Und wir haben noch einen Hinweis genau auf darauf in Offenbarung 9, Vers 15, aber dazu kommen wir, wenn der Herr uns die Gnade gibt und wir leben. Aber eins ist klar, wenn wir die Schrift sorgfältig lesen, die guten sowie die gefallenen Engel tun das, was Gott will. Und in unserem Text gebraucht Gott den Antichristen ebenso wie die gefallenen Engel, um sein Gericht über das rebellische Israel und die rebellische Welt zu bringen. Und der Engel, der hier auf dem schwarzen Pferd daherkommt, ist einer dieser Vermittler der Gerichte Gottes. Er ist derjenige, der die Hungersnot mit sich bringt. Nun, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in manchen Übersetzungen der ausgesprochene Befehl der lebendigen Wesen mit komm und sieh übersetzt wird. Ja? Und das stimmt auch. In manchen Übersetzungen ist das der Fall. Und wenn das so ist, dann richtet sich der Befehl der lebendigen Wesen an den Apostel Johannes, zu kommen und zu sehen, was nun geschieht. Manche anderen Übersetzungen übersetzen das, was gesagt wird, mit komm oder geh. Im Englischen wird das Wort proceed gebraucht, vorwärts, ja, proceed, mach weiter. Und dann richtet sich der Befehl, wenn man das überlegt, an die Reiter, die auf den Pferden sitzen und in den Startlöchern warten, deren Zeit nun gekommen ist. Und nun geht es vorwärts, ja. Und so wie ich das sehe und verstehe, haben wir beides in den uns vorhandenen Manuskripten, die wir haben, um unsere Bibel zu übersetzen. Wir haben beide Möglichkeiten. Ja? Das ändert nichts an der Wahrheitsaussage, an dem Wahrheitsgehalt der Heiligen Schrift. Und ob das eine oder das andere das Richtige ist, ich persönlich denke, dass hier der Befehl sich an den Reiter richtet auf dem Pferd. Ich kann mir nämlich ganz gut vorstellen, dass dem Johannes kein Befehl gegeben werden muss, kommen und zu sehen. Er war gespannt darauf zu sehen, was geschehen wird. So würde es mir gehen. Aber wie gesagt, ich darf hier nicht dogmatisch sein und ich will das auch nicht. Aber wie gesagt, der Befehl komm oder geh, meinem Verständnis nach, geht an den Reiter, der im Startloch wartet, dass er endlich gehen kann und das Gericht Gottes über die Welt bringen kann. So der Reiter auf dem schwarzen Pferd bringt das Gericht der Hungersnot mit sich. Und es wird gesagt in unserem Text, dass er eine Waage in der Hand hält. Ja, und das ist genau der Hinweis darauf. Wir kennen diese altertümliche Waage. Ja, es ist nicht eine Gewichtswaage, wie wir sie kennen aus unseren Badezimmern, sondern es ist eine Waage eben mit diesen zwei Schalen, mit einem Querbalken und den Schnüren, die dann den Querbalken und die Schalen verbinden. Und wir sehen dieselbe Waage übrigens in der Hand der Justitia, das ist die Statue, die oft vor den Gerichtsgebäuden steht, die Frau mit den verbundenen Augen, ja, in einer Hand hat sie eben diese Waage, in der anderen Hand hat sie das Schwert, ja, und genau von dieser Waage ist hier die Rede. Nun, es gibt eine alte jüdische Aussage oder einen alten jüdischen Ausspruch, der heißt folgendermaßen, das Brot nach Gewicht zu essen. Das Brot nach Gewicht zu essen. Und es ist ein Hinweis auf die Hungersnot. Ja, das Brot wird mit Gold gewogen. Und diese Aussage kommt eigentlich aus dem Alten Testament und hängt auch mit dem Fluch Gottes zusammen, der dann kommen sollte, wenn das Volk Israel sich gegen Gott abwendet. 3. Mose 26, 26, wir lesen: Und man wird euch das Brot nach dem Gewicht zuteilen. Und ihr werdet es essen, aber nicht satt werden. Und genau darum geht es hier in Vers 6. Wenn darauf hingewiesen wird, dass eine bestimmte Menge Brot, es ist ungefähr ein Kilogramm, ja, ein Tageslohn sein werden. Oder Kosten werden. So ein Groschen ist der Tageslohn oder Denar ist Tageslohn eines normalen Arbeiters. Und die Gerste war das Essen der Tiere gewesen oder das Essen der wirklich armen Menschen. Ein Bibellehrer hat sich mal hingesetzt und hat das Ganze umgerechnet und er meint, dass es das 8- bis 16-fache dessen ist, was der Weizen unter normalen Umständen der damaligen Zeit kosten würde. Ja? So der Hinweis ist, durch die Symbole, die gebraucht werden, auf die Inflation, das Geld ist nicht mehr viel wert. Und eben auch auf die vorherrschende Hungersnot. Sie werden ein bisschen was haben, aber es wird lange nicht genug sein. Es wird Hungersnot sein. Ich kann nichts dazu sagen, ihr Lieben. Hungersnot habe ich persönlich nicht erlebt in meinem Leben. Ich habe manches gehört von meiner Oma. Ja, die in Sibirien gewesen ist und die furchtbar an Hunger gelitten haben. Und auch im Zusammenhang des Leidens in dieser Zeit Wunder Gottes erlebt hat. Eins habe ich euch erzählt, aber sie hat mir einige Dinge erzählt aus dieser Zeit, mit dem Verstand kann man das nicht erklären. Sie haben überlebt. Aber es war Gnade Gottes, viele sind verhungert. So Hungersnot habe ich nicht erlebt, aber selbst ich weiß oder selbst mir ist bewusst, dass Hungersnot etwas Furchtbares und Abscheuliches ist. Und Jesus selbst sagt, sprechend von der Trübsalzeit in Matthäus 24, es wird eine teure Zeit sein. Das ist, was Jesus sagt und das ist eigentlich wie Luther das griechische Wort Hungersnot übersetzt, aus dem Griechischen teure Zeit. Und das passt, ja? Nun, manche von euch haben solche Zeiten mitgemacht und keiner von euch erinnert sich gerne daran. Aber das ist die natürliche Folge des Krieges eigentlich, die Hungersnot. So die weltweiten Konflikte werden das nach sich bringen, Hungersnot, mit einer Ausnahme. Schaut einmal, was im Text steht. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Es wird gesagt, auch im Zusammenhang mit diesem Reiter, doch das Öl und den Wein schädigen nicht. Und wir fragen uns, was ist das? So, die Bibellehrer meinen, dass das Öl und Wein so etwas wie Luxusartikel der damaligen Zeit gewesen sind, ja. Und sie sagen, es ist gut möglich, diese Aussage als ein Hinweis zu sehen, dass die reichen Menschen, dass die reichen Länder dieser Welt zunächst einmal von dieser weltweiten Hungersnot nicht betroffen sein werden. Das ist eine Möglichkeit der Interpretation. Ich habe aber etwas sehr Interessantes herausgefunden, als ich mich mit diesem Begriff Öl und Wein beschäftigt habe und nachgeschlagen habe, was das Alte Testament sagt. Insgesamt wird dieser Begriff Öl und Wein 16 Mal im Alten Testament gebraucht. Die meiste Zeit wird Wein zuerst genannt und dann das Öl. Nur an einigen Stellen wird das Öl zuerst genannt und dann den Wein. Ich denke, das hat eine Bedeutung. Und das erste Mal, wo das Öl zuerst genannt wird und der Wein danach, ist 2. Mose 29, Vers 40. Und an dieser Stelle geht es um das tägliche Opfer, das dargebracht werden soll im Volke Israel. Zunächst einmal in der Stiftshütte und dann natürlich auch im Tempel. So kann es sein, dass hier uns ein Hinweis gegeben wird, dass Gott trotz der Hungersnot das tägliche Opfer in dem Tempel in Jerusalem weiter stattfinden lässt. Und wir wissen ja, die Opferungen werden stattfinden bis zur Mitte der Trübsalszeit. Dann wird das Ganze verboten durch den Antichrist, weil er sich selbst in den Tempel setzt. So vielleicht ist das eine andere Möglichkeit, diese Aussage zu verstehen. Das tägliche Opfer in dem Tempel in Jerusalem wird trotzdem stattfinden, trotz der Hungersnot. Stellt euch mal vor. Nun, Jesus selbst, sprechend von der Hungersnot der Trübsalzeit, sagt, es wird eine teure Zeit sein. Und die Tatsache ist, dass trotz der besten Absichten der Menschen wir heute noch Hungersnot haben in sehr, sehr vielen Ländern. Ja, wir hören das nicht in den Nachrichten, aber, und ich habe mal nachgeguckt, der letzte Report der UN im Zusammenhang der Hungersnot der Welt besagt, dass 820 Millionen Menschen heute in unserer Welt an Hunger leiden. Stellt euch mal vor, 820 Millionen. Die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, haben nur 329 Millionen Einwohner. 820 Millionen Menschen leiden an Hungersnot in dieser Welt. Und dabei wollen die Menschen bis 2030 die Hungersnot besiegen, ausradieren. Der Report der UN ist nicht sehr vielversprechend. Und trotzdem, ihr Lieben, trotz dieser schrecklichen Zahlen sind wir noch nicht in der Trübsalzeit. Ja, die Trübsalzeit wird viel schlimmer sein. Vielleicht wisst ihr das auch. Und ich habe interessanterweise einen Bericht gelesen in der Zeitschrift Die Welt. Die Überschrift lautet Unter Preppern. Habt ihr das Wort Prepper schon einmal gehört? Wisst ihr, was Prepper bedeutet? Prepper, das sind Menschen oder ist eine Gruppe von Menschen, die sich auf die Apokalypse vorbereiten. Ja, und dann sie lernen, wie man mit Kleinigkeiten dann überleben kann. Sie lernen allerhand, ja, wie man dann diese Apokalypse überlebt. Folgendes habe ich gelesen in der Zeitschrift Die Welt. Weltweit, also es ist nicht nur, ich habe immer gedacht, es ist nur die USA, wo diese Menschen sich darauf vorbereiten. Der Bericht aus der Welt sagt Folgendes. Weltweit rüsten sich die sogenannten Prepper für den Tag X für die Apokalypse vor. Sie denken, dass es schon bald soweit sein wird. Und dann gibt es natürlich auch im Zusammenhang dieser Prepper Internetseiten, wo man hingehen kann, wo man lernen kann, welche Produkte man kaufen soll, die lange haltbar sind. Man kann allerhand an diesen Internetseiten auch kaufen, besonders warme Socken und Unterwäsche, Waffen und wer weiß nicht noch alles. Und interessanterweise gibt es auch christliche Prepper, ja, Menschen, die sich Christen nennen, aber die sich eben auch vorbereiten auf die Apokalypse. Das heißt, sie kaufen Lebensmittel, die lange haltbar sind, die nicht verderblich sind und die horden die irgendwo in einem Keller. Sie kaufen sich dann auch Waffen, damit sie sich verteidigen können gegen die Kriminellen und so weiter und so weiter. Und ihr Lieben, es ist erstaunlich, wie viele Menschen das tun, auch unter den Christen. Und ich sage nur so viel, an mir persönlich werden diese Geschäftsleute, christlichen Geschäftsleute, wie sie sagen, nichts verdienen, die dann Socken verkaufen wollen oder besonders haltbare Lebensmittel verkaufen wollen. Ich werde das Zeug nicht kaufen, um das irgendwo zu lagern auf meinem Grundstück. Aus einem einfachen Grund. Und der Grund ist das Wort Gottes, die Heilige Schrift. So, es hilft in unserem persönlichen, praktischen Leben, eine gesunde Theologie zu haben, gesundes Verständnis darüber zu haben, wer Gott ist. Aber es hilft auch, eine gesunde Eschatologie zu haben, das heißt, die Lehre über die Zukunft zu haben, damit wir richtig in dem Zeitabschnitt, in dem wir leben können, zur Ehre Gottes. Und das ist es ja, was Gott seinen Kindern in seinem Wort gibt. Er zeigt ihnen, was passieren wird. Warum? Weil sie ganz genau wissen dürfen, auch im Zusammenhang dessen, was Gott sagt, dass sie davor bewahrt werden, sich nicht verrückt machen sollen wegen dieser Zeit, die noch kommt. Das ist, was Gott will. Er will, dass seine Kinder aufgeklärt sind. Aber wer spricht heute davon? Nur eine bestimmte Gruppe von Menschen und dann gehen sie auch in diese verschiedenen Richtungen und dann kaufen sie sich selbst auch Waffen und buddeln einen Keller, wo sie das Ganze dann verstecken, wartend auf die Zeit, die kommt. Wenn wir unser Leben Jesus Christus in Buße anvertraut haben und wenn wir in dieser ununterbrochenen Gemeinschaft mit Jesus leben, ihr Lieben, wir werden nicht in die Trübsalzeit gehen. Das ist die beste Art und Weise, sich vorzubereiten auf diese Zeit. Tun wir Buße? Leben wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus? Setzen wir alles, was wir haben, das, was Gott uns gegeben hat, an geistlichen Gaben zu seiner Ehre ein, sodass Jesus tatsächlich auch die Ehre gegeben wird? Und falls wir das schon gemacht haben, falls manche von euch vielleicht Sachen gekauft haben und dann irgendwo lagern, was ja nicht schlecht ist. Aber ihr Lieben, neben diesen Lebensmitteln, die ihr lagert, ich weiß es ja nicht, vielleicht machen es ja manche, legt viele Bibeln hin, legt Traktate hin, legt christliche Literatur hin, dass wenn ihr weg seid und diese Lebensmittel dann noch bleiben und die Menschen, die auf der Erde sind, diese Dinge finden, dass sie, wenn sie die Traktate aufschlagen, und lesen, dass sie wissen, wer sie eigentlich segnet mit diesen Lebensmitteln in solch einer schrecklichen Zeit. Aber wie gesagt, die beste Vorbereitung für diese Zeit ist es, Buße zu tun und dann auch richtig zu leben in der Heiligung vor Jesus Christus. Und die Frage an uns heute Morgen ist diese: Leben wir so? Leben wir in dieser ununterbrochenen Beziehung mit unserem Herrn Jesus und Heiland Jesus Christus? Ist seine Gerechtigkeit, sein Reich, seine Herrlichkeit unsere Priorität oder ist es was anderes? Dienen wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, in der Gemeinde, in der Welt, damit Gott die Ehre dargereicht wird, gegeben wird? Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Amen.